Einen guten Abend. Ja, zuerst grüßen wir uns miteinander. Und nicht nur die Runde hier vor mir, sondern auch alle, die mit zugeschaltet sind. Ich weiß, das ist auch eine Gemeinde geworden inzwischen. Ja, also, bevor ich von zu Hause weggefahren bin, da habe ich meinen Gott und Vater nochmal gebetet, wie soll das heute Abend werden? Ich möchte gern ein paar Sätze zu Neudorf sagen, aber auch zu dem Thema, die Souveränität Gottes und der Eigenwille des Jonah. Ist nicht ganz einfach. Nur das wissen wir. Das war nicht immer so. Nein, das war nicht immer so. Vor allen Dingen nicht im Erzgebirge. Und wir, die wir hier geboren sind, wir haben von diesem Nest Neudorf und dem Bethlehemstift nichts gewusst. Wirklich nichts gewusst. 36 Jahre sind seitdem vergangen. 36 Jahre. Ja, da gab es einen großen Teil von euch noch gar nicht. Da wart ihr ja im großen Teil noch gar nicht geboren. 36 Jahre. Ja, aber eure Eltern waren da. Und wenn eure Eltern nicht gewesen wären, dann wärt ihr auch nicht da. Ganz logisch. Und dann haben wir die ganze Entwicklung erlebt. Von der Flasche ab. Manche. Wenn ich daran denke, den Matthias und die Regina mit den drei Kindern. Und wenn ich dann den Peter noch und die Susanne mit dem Bullerwagen hier langfahren sah, vier Jungs in diesem Wagen, die waren unterwegs zum Bauer, haben Milch geholt, damit sie ihre Jungs groß bringen. Ja, ist schon eigenartig. Ist eigenartig, dass wir heute eine solche Versammlung haben und dass dieses Jahr auch außergewöhnlich war. Zu Ostern mit der jungen Generation, dann im Juni mit dem Altertum und jetzt im August mit jungen Leuten und Familien. Liebe Geschwister, das war nicht immer so. Wirklich nicht immer so. Und wir freuen uns ja, dass ihr Kinder groß geworden seid. Ihr seid erwachsen geworden und habt auch durch die Kinderstunden, ich danke noch einmal für alle, die sich hier bemüht haben, den Kindern das Evangelium zu bringen, habt ihr den Herrn Jesus lieb gewonnen. Und ich weiß es, dass junge Leute hier in dieser Versammlung, während des Hörens oder auch danach, ihr Leben dem Christus übereignet haben. Sie haben ihr armes Leben, ja, das irdische Dasein eingewechselt mit Leben der Unendlichkeit, der Zeitlosigkeit, ewiges Leben, Gottes Leben. Und ich kann euch jungen Leute nur Mut machen, dass ihr nicht wieder so wegfahrt. Ich war ja auch 15 Jahre, wo ich zwei alten Leuten zugehört habe, die haben von der Entrückung erzählt. Und da ist mir Angst und Bange geworden. Da bin ich davon geschlichen, auf mein Zimmer gegangen, bin niedergekniet und habe mein Leben dem Christus übereignet. Ja, da muss niemand dabei sein. Da müssen nicht keine Glocken läuten und kein Posaunenchor spielen. Das kann man ganz in dieser Stunde auch machen. Aber wenn ihr auch jemand braucht, der gern zuhört, das Gespräch, sind die Brüder hier ja bereit, mit euch diesen wesentlichen Schritt zu tun. Ja, das war nicht immer so. Und ja, wir sind ja alle Kinder der Geschichte. Ich muss einfach mal einen Blick tun hinein in die Geschichte, die gelaufen ist. Und vielleicht auch ein ganz klein wenig lasse ich euch in meine Geschichte hineinlaufen. Ja. Wir Deutsche, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Das wissen die meisten gar nicht. Haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Aber wir im Osten, wir haben nicht nur den Zweiten Weltkrieg verloren, sondern auch das prophetische Wort. Da sagt ihr, was ist das prophetische Wort? Liebe Geschwister, ich bitte den Brüdern, die hier den Dienst tun, reden wir nicht von Begriffen, die nicht verstanden werden. Wiederholen wir das nochmal, sonst werden wir zu ganz langweiligen Gestalten. Wir können doch nicht Begriffe verwenden, wo der eine nicht weiß, was los ist. Der Begriff Heilsgeschichte, ein heilloses Durcheinander, jeder versteht was anderes. Was ist Heilsgeschichte? Das ist kein Begriff, das in der Bibel steht, ich weiß nicht. Heilsgeschichte können wir fragen. 40 Leute würden alles unterschiedlich sagen. Was ist Heilsgeschichte? Dieses Wort ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Geschichte und Heil. Rettung. Was ist Geschichte? Was ist Geschichte? Das ist der Ablauf von Ereignissen inmitten der Zeit. Das ist Geschichte. Und wir sind ein Teil davon. Wir sind ein Teil davon. Und Heil und Rettung, ja, das ist was ganz anderes. Das läuft nicht chronologisch ab, sondern Rettung und Heil läuft immer kairologisch, von oben nach unten, vertikal ab. Geschichte läuft immer von A nach B. Chronologie, deshalb hat man so ein Ding hier dran. Aber Kairologie, Rettung, das ist was ganz anderes. Ich kann das nur so verständlich machen. Der Saulus, da war ja voller Zorn und Wut, hat sich vielleicht ein paar Pferde genommen und ist mit einer Schwadron nach Damaskus gereist. Was hat er dort gemacht? Dort wollte er die Frommen hinter Schloss und Riegel setzen. Und da auf einmal, auf dem Weg, Geschichte, von A nach B, da kommt der Kairos, da kommt die Gottesstunde in sein Leben hinein. Und er bricht zusammen und er begegnet den Auferstandenen. Das ist Heilsgeschichte, dass Gott ja nicht immer und überall das Gleiche tut, sondern dass es dass es Unterschiede gibt. Und wenn Gott 2000 Jahre Geschichte gemacht mit Israel, dann macht er heute 2000 Jahre Geschichte. Nicht mit einem Volk, auch nicht mit Israel, sondern mit wenigen Leuten aus allen Völkern. Du hast ja gesagt, Gemeinde, herausgerufen. Ja. Und wenn die Zahl vollendet ist, dann verschwindet die. Und Gott macht wieder was ganz anderes. Was macht er da? Da macht er mit dem Volk Israel, was 2000 Jahre in der Wüste der Nationen ist, wieder Rettungsgeschichte. Und nicht nur mit dem Volk, sondern für die Nationen und Völker der Erde. Buntfarbig ist Gottes Heilsgeschichte. Er macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Heilsgeschichte. Und wenn ich jetzt gesagt habe, wir haben im Osten das prophetische Wort verloren, was ist denn das? Prophetisches Wort? Was ist denn das? Das ist ein Wort, was uns die Gegenwart ausleuchtet und die Zukunft. Das heißt, ich werde wissen können von dem Wort, was Gott denn heute tut. Er hat gestern was anderes gemacht, aber heute tut er etwas ganz Besonderes. Und morgen, da tut er wieder was anderes. Mit einer anderen Gruppe und übermorgen wieder. Prophetisches Wort ist das, damit ich weiß, wo, wenn ich zum Glauben gekommen bin, Gott mich zugeordnet hat. Wohin denn eigentlich? Und den Platz, den Gott heute Menschen zuordnet, die Leben aus Gott haben, die ihr Leben dem Christus übereignet haben, das ist unüberbietbar. Das hat's noch nie gegeben, nie. Auch nicht im Alten Testament, nicht einmal in den Evangelien zur Zeit unseres Herrn. Dass er eine Gemeinde herausstellt, die nicht die Braut des Bräutigams sind und die Knechte und Mägde, sondern die Leib sind. Leib, Organismus, unvorstellbar. Liebe Geschwister, Geschöpfe, die völlig ungeeignet sind, die werden für das Kostbarste, das Außergewöhnlichste, was es je gibt, neben seinem Sohn Söhne zu haben, Söhne zu sein, Glieder an seinem Leib, nicht aushalten. Das ist prophetisches Wort. Ihr wisst, es fällt mir schwer. Prophetisches Wort, das haben wir verloren. Ja, und dazu muss ich ein paar Worte sagen. Als wir den Krieg verloren haben, das wissen die meisten nicht, dann wurde Deutschland aufgeteilt. In Zonen. In Zonen. Siegermächte teilten Deutschland auf. Da gab es die Westzone und die Ostzone. Und die Westzone wurde aufgeteilt. Wer waren die Sieger? Amerika, Russland, Großbritannien und Frankreich. So, und ich habe ja als Achtjähriger noch das Ende dieses Krieges erlebt. Da standen die russischen, nein, die amerikanischen Truppen in Brünnlos. Brünnlos, das ist von Stolberg, ihr fahrt ja vorbei. Da standen die amerikanischen Truppen in Brünnlos und haben den Kindern Schokolade ausgeteilt. So, Sachsen war von den Amerikanern besetzt und sind dann später von den Russen besetzt worden. Wisst ihr weshalb? Geschichte ist das, weil nämlich die Hauptstadt Berlin von den Russen total besetzt war. Aber die Siegermächte, die wollten in Berlin auch was zu sagen haben. Und da haben sie dann, was haben sie denn gemacht? Dann haben sie Sachsen geopfert und haben Territorium in Berlin bekommen. So sind wir zu den Russen gekommen. Es hätte ja auch anders sein, dass die Amerikaner gesagt hat, die Bayern, die kommen jetzt unter russischen Gesellschaft. Da hättet ihr ganz alt ausgesehen. Und da wärt ihr heute genauso geschädigt, wie wir es gewesen sind, 40 Jahre. Geschichte. Das ist Geschichte. So. Wir waren russisch besetzte Zone. Das prophetische Wort hatten wir verloren. Und dann bekam ich eine Liste. Davon wisst ihr nicht. Und weil ich in dieser Generation noch der Einzige bin, muss ich das einfach euch mal mitteilen. Ihr solltet etwas wissen, wie Gott Geschichte macht. Und Neudorf fällt nicht vom Himmel. Das hat Geschichte, hat das. Bekam eine Liste von 100 Personen, Namen mit Adressen und auch ein großer Karton mit einer Zeitschrift, der unausforschliche Reichtum des Christus, Pforzheim. Und das hatte ich dann zu verteilen. Die Adressen reichten bis zur Ostsee. Bis zur Ostsee. Und die Kuverts waren alle gleich. Das auf der Post zu bringen, war nicht immer einfach, weil auf der Post die Staatssicherheit saß. Da haben wir die Briefe in allen Ortschaften verteilt. Ach, muss ich ja sagen, unausforschlicher Reichtum, weiß nicht, was das ist. Das ist eine Zeitschrift, die in Deutschland 1938 von A.E. Knoch in Brandenburg gegründet wurde. Der konkordante Verlag war im Osten. Das muss man wissen. Der Bruder Knoch, der hat dort einen Besuch gemacht und hat dort die Sigrid von Kanitz kennengelernt, geheiratet und da wurde der konkordante Verlag dort in Ostprignitz-Streglitz. Das ist so ein Exemplar. 1939. Unterzeichnet von A.E. Knoch. Ja. Und der Knoch hat eine Zeitschrift herausgegeben, der unausforschliche Reichtum. Ja, und das Verteilen ist nicht immer einfach. Das war mir zu heiß, da habe ich gedacht, das übergibst du einen Rentner. Mit so einem alten Mann wird wohl die Politik nicht so viel anzufangen wissen. Ja, aber das war zu kurz gedacht. Ich bekam noch eine Liste. Die war auch 100 Leute mit Anschriften. Und da war ein großes Paket. Da war Gnade und Herrlichkeit drin. Paulus Verlag, Heilbronn. Ja, liebe Geschwister. Und da wusste ich von allen Geschwistern, die in dieser Botschaft der Alversendungen oder Alversündigten, wusste ich, wo die waren. Ganz Deutschland. Am dicht besiedelsten war das Erzgebirge. Das wollte ich euch wissen lassen. Das Erzgebirge, wo wir heute sitzen. Weshalb das Erzgebirge? Weil dort der Ströder und der Schädel viel Dienst getan haben. Ja, und da sind wir, liebe Geschwister, wir haben als Familie kaum ein Wochenende gekannt. Da sind wir mit dem Trabant, sind wir losgefahren und haben die Geschwister die Schriften gebracht. Und alles wurde verschickt. Ja. Ja, und haben damit auch die Geschwister kennengelernt. Und haben natürlich auch seltsame Heilige dabei kennengelernt. Wir gehören ja selber zu dieser Sorte. Und sind oft in diesen Wohnungen fast erfroren. Eisbeine haben wir bekommen. Mit Pelzjacken und Filzstiefeln saßen die dort. Und ein Kopf voll großen Wissen. Und wir sind fast erfroren. Sind nach Hause, haben Fußbad gemacht und sind krank geworden. Unsere Claudia kann ein Lied singen. Die hat manchmal gesagt, bei den Leuten gehe ich nicht mehr mit hin. So war das so. Und das ist nur der Vorspann. Das ist nur der Vorspann. Dann wusste ich die Geschwister, wo sie überall steckten. Da jemand, dort der Fritz und da der Henry, überall vereinzelt. Und ich habe gerungen, können wir nicht irgendwo mal für 8 Tage zusammen sein, unter seinem Wort. Ihr konntet das im Westen immer, aber wir nicht. Wir wurden eingesperrt. 8 Leute in einer Stube. Und da wir mehr wurden, kam die Polizei und hat die ganze Sache verboten. Also wir haben wegen des Evangeliums schon einiges durchlebt. Und uns hat die Botschaft etwas gekostet. Das Leben hat es uns gekostet. Jedenfalls habe ich gedacht, wir hatten ja auch niemand, der uns das Evangelium bringen konnte. Wir hatten niemand. Und da hörte ich, dass der Erich Luban in der Dübenheide war. Das ist 60 Kilometer nördlich von Leipzig. Bloß, dass ihr wisst. So. Dann hielt er 2 Vorträge. Da bin ich hingefahren. Und ich habe mich gefreut. Ich habe die Bilder gesehen, Markus. Unsere Kinder waren nämlich da. Die Claudia wollte dem Markus unbedingt zeigen, wo wir 15 Jahre Urlaub gemacht haben. Primitiv, ihr hättet die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. 15 Jahre haben 2 Jugendfreizeiten gehalten worden. Ja, bin ich hingefahren. Und habe bei einem Spaziergang den Weg vom Haupthaus rein, sind wir auch gelaufen. Und da habe ich mir Mut gefasst. Und habe, der Erich Luban war Pastor der Methodistenkirche und war in Ruhestand. Vorher war er der zweite Prediger auf der Langsteinbacher Höhe nach Robert Schad. Wollte ich nicht sagen. Haben mir Mut gefasst. Ich sage, Bruder Luban, könnten Sie sich vorstellen, bei uns im Osten, Sozialismus, für uns mal eine prophetische Woche halten zu wollen? Da blieb er stehen. Ich sehe das Bild heute noch. Da blieb stehen, drehte sich um und hinter ihm liefen ein paar Frauen, auch seine Frau mit. Da sagt er, Ruth, hast du das gehört? Die wollen im Osten eine prophetische Woche. Sofort ein Ja. Ich sage euch jetzt die Geburtsstunde, weshalb es Neudorf gibt, sage ich euch ganz offen. Das ist nicht vom Himmel gefallen, das hat einen Werdegang. Jedenfalls, da Erich Luban hat sofort Ja gesagt, ich sage, das Problem ist, wir haben kein Haus. Es nimmt uns niemand auf. Ganz Ostdeutschland war verschrien von einer Schreiersekte im Dorf Chemnitz wegen der Allversöhnung. Und sie ist gegangen wie in Sibirien, die Friesensekte, die sind ganz Sibirien bekannt. Und wo die Leute von diesem Ort nach Deutschland kommen, da fragt der Gemeindeleiter, Friesenlehrer, schriftlich absagen, sonst hast du gar keine Chance. Wir hatten keine Chance. Nee. diese Alpha-Söhner-Bande nimmt niemand auf. Diese Irrlehrer. Und da sagt der Luban, das lass mal meine Sorge sein. Und tatsächlich, nach einigen Wochen, da hatten die ein Haus ausfindig gemacht. Da habe ich gestaunt. Das war weit weg. Das war, ich habe hier. Dankeschön, mein Bruder. Jetzt muss ich einen Schluck nehmen, ja. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Helf mir mal. Ja, kein Haus. Ach so, ja, weit weg. Und zwar an der polnischen Grenze. Herrnhut. Begriff? Herrnhut?
Ja.
Brüdergemeinde, Herrnhuter Brüdergemeinde oder die Losung. Da sagt Bruder, was? Ihr wollt hier raus? Die haben schon lange keinen Herrn mehr. Die haben nur noch einen Hut. Das war uns doch egal, ob die einen Hut hatten oder einen Herrn. Hauptsache, wir hatten einen Raum. Da sind wir, waren vielleicht 50 Leute. Hubertus, du warst noch mit. Dich weiß ich, dich habe ich noch. Ja, kannst du dich noch erinnern, Maria? Ja, wir waren vielleicht 50 Leute. Da sind wir mit 20 Trabants hinausgeknattert. 20 Trabant reichen aus, um diese Wolke, um die Auto in einer blauen Wolke verschwinden zu lassen. Jedenfalls. Es war eine Woche kostbar. Die erste prophetische Konferenz im Osten. Und die prophetischen Wochen, die sind überhaupt zuerst im Osten entstanden, nicht in Seeshaupt. Mit George Kahn und Schumacher. Die waren im Osten, die waren im Bad Klosterneuburg. Da war dieser Verlag mit dem prophetischen Wort.
Weißt du, welches Kalenderjahr war das? Wann war das?
Ich sag dir genau, wann wir hier hinausgepattert sind. Das war 2 Jahre vor dem Mauerfall. Das war 87, wenn ihr genau wissen wollt, so war 87, sind wir also hier raus. Es waren Stunden der Gemeinschaft, ich kann mich heute noch erinnern. So, 2 Jahre später fiel die Mauer. Fiel die Mauer. Sofort. Erich Luban. Ihr dürft nicht denken, dass ich die Brüder vom Westen nicht angeschrieben habe. Wir hatten ja Gelegenheit in unserer Methodistenkirche. Da hatten wir so viel Freiheit. Da konnte jeder reden. Und? Da habe ich den Manfred Messinger angeschrieben, den Heinz Schumacher. Dann habe ich die Gerhard Zahlemann angeschrieben. Ach, ich weiß gar nicht. Wolfgang Juckel natürlich auch. Der stammt eigentlich von hier, aber... Was haben sie gesagt? Nee, wir wollen doch nicht im Osten eingesperrt werden. Wir konnten ja schon 40 Jahre im Sozialismus leben. Aber die hatten eine panische Angst. Und dann kam tatsächlich der Erich Luban sofort wieder bereit. Und auf einmal waren die ganzen Häuser offen. Die Methodisten haben aufgemacht, die Gemeinschaft hat aufgemacht. Alle Häuser waren auf. Wir konnten auf einmal... Wir kamen überall Einladungen. Wisst ihr weshalb? Weil die ganzen Schäfchen nach dem Westen in Urlaub gefahren sind. An der Alpen und nach Griechenland und noch, ach, wo weiß ich, wo waren die hin. Da waren die Häuser leer. Und da konnten wir, haben wir in Scheibenberg begonnen. Scheibenberg hat begonnen. Markus, die dabei waren, sie ganz am Anfang. Ja, sehr mühsam. Sehr mühsam. Der Heinz Schumacher, als der dann auch kam, da sagt Johannes, ich habe heute Nacht gedacht, der Krieg ist ausgebrochen. Die Straßen waren mit Pflastersteinen besetzt. So, und das Haus war gleich neben der 101, Aue, Annaberg. Und wenn früh um 4 die Lastzüge LKWs durchdonnerten, da hat das ganze Haus gewackelt. Und der Heinz Schumacher hat gedacht, der dritte Weltkrieg ist ausgebrochen. So sind wir dann 2004 sind wir hierher, haben also gewechselt. Ja, und ich kann euch schon sagen, ich habe mich sehr bemüht, wirklich sehr bemüht. Die Brüder, die uns etwas bedeuteten von der Verkündigung. Die habe ich alle, fast alle geschrieben. Und ich kann euch, falls ihr ein paar kennt, wäre es ja gut, aber kennen würde, aber ich lese euch mal die Brüder vor. 27 Brüder. Ja. Und zwar geht das los. Das geht los mit dem Martin Hennier. Martin Hennier, der hat bei uns zu Hause übernachtet. Ja. Und dann bin ich mit ihm mal, mit meinem Trabant, von Hommersdorf nach Jansbach, ist ja nicht weit, 1 Kilometer, den Berg hochgefahren. Oben sagt er: Johannes, Johannes, lass mich aussteigen, ich hab genug. Da habe ich gedacht, diese Starprediger vom Westen, die können überhaupt nichts ertragen. Natürlich sind wir von Loch zu Loch gesprungen. Die Straßen waren so schlecht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn wir über 50 Kilometer unterwegs waren, da haben wir Ersatzteile reingepackt, sogar Blattfedern. Der Trabant hat keine Schrauben, sondern Blattfedern gehabt, weil es die alles zerkracht hat. Ja, also, war schon. Ja, ich hatte gesagt, der Martin Hennier. Dann der Heinz Schumacher, Joachim Schad, Gerhard Salomon, Karl Schäfer, der kommt von Berlin, Hasenheide, Kurt Schäfer, Heinz Murlock, Gerhard Herbst, Wolfgang Kernchen, Herbert Heinisch, Eberhard Weber, Günter Treusch, Werner Stäubi, Schweiz, Hans Menzel, Japan, Missionar, Rainer Würz, Karl Leier, Karl Heinemann, Heinz Aulinger, Dieter Kolb, Ruben Hafer, Werner Scheffe, Martin Knauf, Daniel Markus Gesk, Bodo Becker, Gregor Dalia, Albrecht Schwarz. Ich weiß nicht, ob ich einen vergessen habe. Sie entschuldigt, aber das hat doch eigentlich gereicht. Ja. Liebe Geschwister, wir sind sehr dankbar. Wir sind sehr dankbar. Und ist für mich ist es außergewöhnlich, dass ich nach einem Jahr noch einmal vor euch stehen kann. Mit großer Freude und Freimut werdet ihr ja wissen. Neudorf ist schon ein Teil von uns, müssen wir sagen. Und dass Gott eine geöffnete Tür gegeben hat und es Menschen hier zusammenkommen lässt unter diesem wunderbaren, einmaligen Evangelium, ist einfach, nee, das ist nicht zu fassen. Ja. Das Thema war ja heute Abend die Souveränität Gottes. Ich versuche nur ein paar kurze Striche zu ziehen. Denn das, was ich eigentlich sagen will, das hat eigentlich der Ruben Hafer. Ich weiß, war das am Montag oder so? Ich sage euch, mein Herz hat gehüpft. 100 Leute hier und dann noch vielleicht 60, 80. Da gibt es doch gar keine Diskussion. So eindeutig, so klar, so überwältigend ist das Zeugnis. Und wir stehen oft im Gespräch vor Menschen? Nee. Neulich hat ein Bibelschullehrer, der hatte mein Heft gelesen, das All aus Gott durch ihn zu ihm, wie dein Thema war. Ich habe ja vor 18 Jahren auf der Langsteinbacher Höhe schon einmal darüber gesprochen. Der hat dieses Heft in die Hand bekommen. Und hat gesagt, tiefgründige Gedanken, aber ich finde kein einziges Silbe von der Allversöhnung in meiner Bibel. Und wenn man so einen Vortrag hält, es schwemmt uns ja fast zu, es überwältigt uns vor diesem Zeugnis, da wissen wir nicht, was wir antworten sollten. Ich hätte gerne eine Antwort, aber das kann ich jetzt nicht geben. Das hängt mit dem Thema zusammen. Die Souveränität Gottes. Ja, was ist das für ein Gott, zu dem ich früh bete, wenn ich aufstehe? Was ist das für ein Gott, mit dem ich Gemeinschaft habe und der durch Christus in meinem Herzen wohnt? Was ist das für ein Gott? Was denke ich über ihn? Was macht er für Gedanken? Womit ist er beschäftigt? Das hängt mit der Souveränität Gottes zusammen. Liebe Geschwister, das ist ein so aufregendes Thema. Und dann noch im Nebensatz, Der Jona mit seinem stolzen Willen. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Diese Spannung in einem Thema auszuhandeln, ich predige aber gerne in meiner Verkündigung, spannungsgeladen. Ja, also ich rede nicht so wohltemperiert, Klavier, dass manche dann sagen, ja, war, ja, haben also zu tun. Ich weiß davon, dass auch Brüder oft den anderen Weg wählen, so wohltuend, so passend, so angenehm wie möglich, die Verkündigung gestalten, ist nicht meine Art. Ich bin mit 15 Jahren in die Auseinandersetzung hineingestellt worden. Ich bin bald verrückt geworden, weil ich nicht wusste, was Gott ist, wie er ist. Und das hängt mit der Souveränität Gottes zusammen. Und ich das begriffen hatte, liebe Geschwister, ich habe gekämpft, bald durchgedreht und eines Nachts bei Kerzenlicht. Wir waren so weit runter, wir hatten keinen Netzanschluss. Nach der Spätschicht lese ich den Text aus 1. Korinther 15, 22, habe dann hunderte Mal durchgelesen, wie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Weiterlesen, ein jeder unterstreichen. Und liebe Geschwister, wir wissen ja, es gibt Familien, die haben viele Kinder. Ich habe Familien erlebt, 5 Kinder, nicht einer gläubig. Gläubig erzogen. Ich habe Familien kennengelernt mit 9 Kindern, nicht einer. Ja. Und hier sind Kinder zum Glauben gekommen. Liebe Geschwister, das tut wohl, wenn wir einen solchen Satz lesen, dass Gott alle lebendig macht. Alle. Ein jeder kommt dran. Und was steht da? Ein jeder in seiner Reihenfolge. Bitte vergesst das nicht. Malt das aus, wenn ihr das mal vergesst. Malt das aus. Ja, ein jeder kommt dran. Und deshalb, ich weiß von Eltern, die leiden unheimlich, dass ihre Kinder mal ein Stück mitgegangen sind, dann wieder nicht und wieder. Und wir können unsere Kinder nicht gläubig machen. Versteht ihr das? Das ist ein Werk, das hat hier Daniel, das ist ein Werk des Glaubens, der Gnade. Und wer kann schon glauben aus sich selbst heraus, wenn wir von Natur aus tot waren? Tot! Wie kann denn ein Toter reagieren? Warum machen wir denn so viel Druck auf solche Leute, die sich gar nicht entscheiden können? Haben wir doch Erbarmen, bis die Liebe und das Erbarmen sie erreicht. Aus Gnade seid ihr gerettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Und das muss man manchen Gläubigen sagen, weil die sich einbilden, weil sie geglaubt und sich entschieden haben, kommen sie in den Himmel. Von wegen. Ja, also. Ich hätte ja gern ein paar Verse von den Jona gelesen aus dem Büchlein. Könnt ihr zu Hause lesen. Das hat man gerade in einer Stunde, hat man das durch. Halbe Stunde. Ja, ich kann mir das sparen. Ja, also. Was heißt denn überhaupt Souveränität? Was heißt Souveränität? Haben wir wieder so ein Wort gebraucht. Liebe Brüder, tun wir doch den Zuhörern das nicht an, dass wir komplizierte Begriffe nennen, die müssen entfaltet werden. Ich meine, hier sind keine Bänke, aber in manchen Kirchenbank war reingeritzt von Jugendlichen, hier starb ich vor Langeweile. Ihr könnt ja auch ein Schild hinten an den Stühlen rankleben, aber ich hoffe nicht, dass ihr hier stirbt wegen Langeweile. Also das Verkündigen ist immer aufregend, sehr aufregend. Und manche haben ja, ja, manche nehmen ja, wenn sie abends schlafen wollen, die nehmen eine Kassette von Heil Schumacher. Gott, ihr lacht. Das ist uns auch schon so gegangen. Ja? Abends hat man manchmal keine Kraft mehr, Zeilen zu lesen. Da liegt man sich flach so und hört so. Ja, also nach 10 Minuten, das ist ein wunderbarer Schlaf, muss ich sagen. Aber eine Kassette von mir darfst du nicht erwischen. Kannst du sein, du wirst so aufregend. dass du die ganze Nacht nicht schlafen kannst. Und ich selber, ich konnte mich dann in den letzten Jahren abends nicht vorbereiten. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Mein Innerstes war so in Bewegung, dass ich fand keinen Schlaf. Habe ich dann, wenn man, als ich noch Schicht gemacht habe, 3 Schichten, das kann man ja irgendwann machen. Man muss man nicht abends von Schlafen gehen machen. So. Also, was ist Souveränität? Souveränität heißt unabhängig. Die Herrschaft ausüben, über alles erhaben sein, allumfassend, nach innen und nach außen, uneingeschränkte Hoheitsgewalt. Sie ist eine allen Mächten und Gewalten überlegene Autorität. Kann das auch für das Geschöpf gelten?
Nee.
Schön. Der eine schüttelt. Das ist selbstverständlich nicht. Wir können höchste Souveränität über Tiere und Pflanzen haben, aber die nächsthöhere Ebene und diesen Widerspruch, dann wollte ich halt ein paar Minuten noch. Gebt ihr mir noch ein paar Minuten? Gut. Souveränität bedeutet, wenn Gott als der Allerhöchste, ja, als Konstrukteur eine Maschine baut, dann gelingt ihm auch diese Maschine und fliegt ihm nicht seit 1000 Jahren um die Ohren. Das wäre nämlich der Fall. Gott hat ein wunderbares All geschaffen und was wird? Als Endergebnis, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das Endergebnis, das kriegt er nicht zusammen. Die Mehrzahl seiner denkenden Geschöpfe, die muss er für immer in den Feuersee einsperren. Das ist eine Konstruktion, wo ihm ziemlich alles um die Ohren geflogen ist. Also wer da noch von einer wunderbaren Schöpfung reden kann, die von Anfang an so gedacht und geplant war, der weiß gar nicht, was er denkt. Ich stelle das auch manchmal so vor, ein Riesenhochhaus. Wird da jetzt noch ein höherer, das höchste im Irak gebaut? Ja, 1000 Stockwerke hoch. Die Hausordnung steht da, die Schöpfung. So. Aber in diesem Haus, Hochhaus, da dreht es wunderbar zu. Also die Tieren fliegen raus und was du denken kannst, Chaos, kein Ende. Zum Schluss sprengen die noch alle Etagen auseinander und alles fällt in eine bodenlose Tiefe. Nur ganz oben, im oberen Stock. Da hört man die Leute singen, Halleluja, Chorus zu keinem Ende. Würdet ihr mitsingen? Nein. Wie könntet ihr denn auf einer solchen Entwicklung und Drama einer Weltgeschichte. Souveränität bedeutet, dass Gott als der Allerhöchste einen Plan nach seinen Willen gefasst hat. Dann kann das Geschöpf diesen Willensentschluss niemals vereiteln. Da sitzen wir so da und denken, ja. Diesen Satz müssen wir bei einer Gemeinschaft loswerden. Die schreien entgegen, von wegen. Von wegen. Entweder es gibt einen absolut souveränen Gotteswillen oder es gibt einen souveränen Willen des Geschöpfes, wo selbst Gott nicht mehr hineinreden oder etwas verändern darf. Könnt ihr euch so einen Zustand vorstellen? Wir sitzen im Himmel, ja, flattern hier mit weißen Gewändern umher. Und da gibt's eine Räumlichkeit, die muss eigentlich von der Anzahl größer sein als der Himmel. Mir ein paar Leute, die wir glauben, kannst du doch vergessen. Ja, muss doch riesengroß sein. Und da hat man also Feindschaft angesagt. Und da Erich Sauer, Heißgeschichtler, ja, da hat er einen Riesenplan gezeichnet, einen Heißplan. Ja, kann man schon gut bewerten. Und was macht er? Außerhalb von dem Weltall, ganz hinten in dem Winkel, nimmt keiner Notiz, da hat er den Feuersee eingezeichnet. Dass das nicht so vom Geruch her in den Nasen der Gläubigen im Himmel steigt, ist doch fatal, ist doch das. Fatal! So ist eine ganze Glaubensgemeinde gelehrt worden. Souveränität. Ja, die Souveränität Gottes ist ja auch die Frage nach der Wesensart und der Fähigkeit Gottes, was sein Vermögen ist. Kann mein Gott im Himmel den Widerspruch meines Sohnes brechen? Oder kriegt er das nie zustande und muss ihn immer einsperren? Verstehen wir? Selbst er setzt sich außerhalb und will gar nicht mehr hineinreden. In einem solchen scheußlichen Gefängnis. Ich weiß nicht, ob wir mal darüber nachdenken könnten, was das für ein Bild gibt von einem Gott, zu dem wir beten. Ja, das ist das eine. Das andere ist die Geschichte mit Jona. Eine sehr wichtige Lektion für uns, weil Gott hier modellhaft zeigt, wie wir oft als Geschöpf Gottes auf sein Wort reagieren und wie er trotz Rebellion und Auflehnung der Geschöpfe, ob es dann im Kleinen, im Großen, am Einzelnen oder an der Masse geschieht, seine Heilsabsichten kundtut und verwirklicht. Deshalb kann das Geschöpf, der Mensch, überhaupt keinerlei Souveränität gegen Gott beanspruchen. Gibt's nicht. Aber die gesamte Theologie, ich weiß nicht, wo es einen Theologen gibt, der sich nicht verabschiedet hat von seiner Gelehrsamkeit, der überzeugt ist, dass es nur einen gibt, der Autorität besitzt und der jeden Widerspruch aufzulösen vermag. Gott hat als Schöpfer und Werkmeister in seinem Weltbauplan auch den Ungehorsam, das selbstverständlich, den Widerspruch, die Opposition, die Auflehnung, auch das Böse und den eigenen Willen, nicht freien Willen, den hat Geschöpf noch nie gehabt. Diese heilige Kuh, der freie Wille, Eigenwille, wir kommen noch drauf. Ja, den hat er alles mit eingebaut. Und gerade hier lernen wir Gott in seiner Überlegenheit kennen, der nichts und niemand aufgibt. Ihr lieben Eltern, wenn ihr Kinder haben solltet, die eigene Wege gehen, die euch leid tun, er gibt kein Geschöpf auf, keins. Wenn der Sohn den Auftrag vom Vater bekommen hat, was war sein Tat? Mandat, nicht nur am Kreuz zu sterben, sondern zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dann wird er suchen, bis er den letzten gefunden hat. Und wenn er 99 hätte, hat er ja gar nicht, dann wird er die 99 lassen. Keiner ist von Gott vergessen. Ein beseligendes Evangelium für Menschen, die verzweifeln an Ehepartner, wo sie gemeint haben, denn das schaffe ich schon, von wegen schaffen, was wir schaffen. Wir können nicht einen, nicht mal unsere Kinder zum Glauben führen. Wir können ihnen nur den Christus lieb machen. Das können wir, aber sonst nicht. Ja, also Gott wird niemand aufgeben. Er wird an niemand fallen lassen, ohne es wieder aufzuheben, trotz Sünde, Widerspruch und seiner gesteckten Ziele. Er ist Gott und ihm steht alles zur Verfügung. Oder wie es im Psalm 119 heißt, das ganze Weltenall dient ihm, steht ihm zur Verfügung. Und wir erleben oft, Wenn ihr noch nicht, aber dann kommt es noch. Oft Stunden, wo es uns völlig zerreißen kann. Auch unser Gott, mein persönlicher Gott. Ich in meiner tiefsten Schmerz- und Krankheitsnot als ein Ungeheuer empfunden habe. Er hat schon längst verziehen, das weiß ich. Aber wir sollten nicht vergessen, wenn etwas fällt, sein Wille, seine Absicht, auf keinen Fall. Wir als Geschöpfe denken, wir reden, wir stehen in abgesteckten Grenzen und sind in Zeit und Raum und Materie eingesperrt. Er aber steht ganz allein außerhalb des Kosmos. Er ist nicht an die Elemente noch an die Zeit, den Raum gebunden. Auch nicht an dem Willen des Geschöpfes. Was haben die Frommen denn für ein Bild? Dass das, der Wille des Geschöpfes ihm die Rechnung fatal verderben kann. Von seiner Absicht, alle zu retten. Das Ergebnis, das kann man doch vergessen. Und ob denn das alles ist? Dieser Ewige tritt aus der Unendlichkeit heraus und redet. Und er hat auf vieler Weise uns angesprochen. Er hat zum Beispiel auch zu Jona geredet. Jona, gehe nach Ninive. Ja. Jona versagte. Und Gott holte ihn ein. Er brachte ihn zurecht. Natürlich durch Gericht. Er sprach auch zu seinem Volk Israel. Durch Gesetze und die Propheten. Und zuletzt redete er zu ihnen durch seinen Sohn. Auch sie versagten, Israel versagte, lehnten ab und sie kamen unter Verstockung. Jahrtausendlanger schwerer Gerichte. Ist noch nicht zu Ende. Der größte Holocaust steht noch aus. Und wenn wir das als Deutsche sagen, da fällt uns das Herz fast aus der Hosentasche. Katastrophe. Der Holocaust, der kommend, wird schrecklicher sein als der mit 33. Das Volk Israel und die übrigen Menschen, die erhielten das Gewissen und die Fähigkeit, Gott wenigstens als Schöpfer erkennen zu können. Aber auch hier wird ein schmähliches Versagen deutlich. Und Gericht ist die unausweichliche Folge eines solchen Weges, wissen wir ja, da sie wussten, dass es einen Schöpfer gibt. Nicht einen Vater im Himmel, könnte der ja gar nicht, aber einen Schöpfer anhand der Komplexität der Schöpfung kann man nicht zusammenbauen, jede Zelle nicht, so kompliziert. Ja, ihn aber nicht die Ehre gegeben. Ja, da hat Gott sie dann dahin gegeben, zu tun, was nicht taugt. Und wir brauchen uns doch gar nicht aufzuregen, dass die Politik so läuft, wie sie läuft. Liebe Geschwister, das können wir uns doch sparen. Wut entbrannt über die Koalition und die Lampen, Ampelregierung, können wir da alles vergessen. Steht doch da. Die haben den Weg freigegeben und das schon bei der Merkel. Die Homosexualität, Ehe für alle, alles gleich. Aber nicht nur die Regierung, sondern die Kirchen, die haben schon vorher das Programm durchgezogen. Wem riecht's auf? Niemand. Wer tritt aus? Niemand. Mit Ausnahme ein kleines Schaf von Dorf Chemnitz. Sie sind geschlossen aus der Methodistenkirche ausgetreten. Eine eigenständige Gemeinde gemacht. So. Und haben dann auch die Kapelle gekauft. Ein kostbares Gut. Was die Heißgeschichtler in den vergangenen 100 Jahren nicht zustande gebracht haben. Außer Langsteinbach. Da war auch einer da, der hat gesagt, wir müssen für die Leute mit diesem Evangelium eine Unterkunft bauen. Das war das Konzept der Langsteinbacher Höhe. Zielvollendung ist bis heute so geblieben, sage ich euch. Zielvollendung. Und wer anders denkt, der hat keine Ahnung. Ich bin ja jetzt dort und nehme daran teil. Zielvollendung, das heißt, dass Gott keinen fallen lässt. Keinen fallen lässt. Ja, also er beendet jeden Ab- und Irrweg. unserer eigenen Willens, unseres eigenen Willens. Und Gott sei Lob und Dank. Gott sei Lob und Dank. Jonas Untreue vermochte doch die Treue Gottes nicht aufzuheben. Oder denken wir, was sagt Paulus? Dass unsere Untreue, wenn wir selbst untreue, unglaubwürdig werden, das können wir. Schauen wir doch rein, liebe Geschwister. Mein Glaubensweg ist über 70 Jahre lang. Und ich habe Tragödien von Menschen erlebt. Ja, selbstverständlich können wir fliehen, Flucht ergreifen, untreu werden. Wie heißt es weiter? Gott aber bleibt treu. Er kann sich nicht selbst durchstreichen. Liebe Geschwister, diese Verse, die müssen buntfarbig ausgemalt werden. Sie müssen eingeprägt werden in unser Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja, das ist doch ein großartiges Verheißungswort. Wir schließen doch, wenn Gott über unsere Schandtaten noch mit uns zurechtkommt, nicht den Schluss, dann lassen wir uns gehen und machen alle Wege der Sünde mit. Das ist doch nicht die Konsequenz. Nein, nein, nein. Es tut uns das leid, wenn wir versagen. Wir können doch nicht das Herzenslust sündigen. Das geht doch nicht. Ja, und ich wollte nur ein, zwei Beispiele. Ich führe sie auf. Das ist der David. Der David, was hat der alles verbockt? Und dann heißt es, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und der Mose, dieser jähzornige Typ, der in seiner cholerischen Veranlagung gleich mal Ägypter niedergemacht hat und verschattet hat. Und der die heiligen Tafel an den Fels geknallt hat. Das kann nur ein Choleriker. Typen, die mal auf den Tisch pochen, von denen haben wir ja fast keine mehr. Wir haben nur noch Weichlinge. Hampelmänner, die deshalb werden diese Position von Frauen bedient, die nichts zu sagen haben. Männer, ja, auch unter der Gemeinde. Auch unter der Gemeinde. Ja, das ist, war der David. Das war der David. Ja, oder wir können auch den Abraham nehmen. Der Abraham, der so große Verheißung gehabt hat, da hätte uns auch die Augen verdreht. Durch dich und deinen Samen will ich alle Nationen segnen. Und von wegen Kinderkrieg und Nachkommen war ja keine Spur. Und tatsächlich fällt, ich weiß nicht, wem das eingefallen ist, war es der Sarah, hä? Mach das doch mal mit der Magd. Vielleicht geht das mit der Magd. Und nur mal einen Augenblick nicht aufgepasst. Und eine unheilvolle Entscheidung nahm seinen Lauf. Und diese Entscheidung, die läuft heute noch. Der Fluch. Ismael, die Auseinandersetzung. Israel ist auch gar nicht fertig mit diesem Volk. Das kommt ja alles noch. Wo die Völker um Israel herum platt gemacht werden. Die Städte werden ausgelöscht werden. Ja, Israel. Wir könnten auch Lot nehmen. Auch so ein Typ. Ja, der war doch fromm. Der hat alles mitgemacht. Aber was war seine Entscheidung? Es ist wichtig zu wissen. Er wählte, das können wir. Wir können die Wahl treffen. Die Wahl lässt uns Gott. Wir können entweder die Minna oder den Paul heiraten. Das können wir alles machen. Ja. Aber aufgepasst, es gibt manche Dinge, die muss man beachten als Gläubiger. Und deshalb, ihr jungen Leute, macht die Augen auf. Heiraten ist wirklich kein Pferdekauf. Ja, der Lot war in Sodom. Und wo war er? Was hat er wählt? Die Ebene. Die Ebene. Was heißt die Ebene? Da geht es so glatt fort. Keine Berge, Hügel, nein, das wünschen wir doch. Das Fleisch will wunderbar, das will, was hat unser Pastor gebetet? Dass unser Leben gelingt. Soll unser Leben gelingen, so. Und das hat gar nicht lange gedauert mit dieser Gesinnung. Da saß er als Grüner im Stadtparlament und hat für die Verbesserung der Welt gekämpft. Das war der Lot. Der hat gesagt, das ist mein Auftrag. Ja, wollen wir denn die Welt untergehen lassen? Und wie viele Gläubige sind untergegangen, haben ihre kostbare Zeit und ihr Geld alles verpufft vor Nebenplätze. Und dann dann kam es soweit. Und der konnte noch nicht die Koffer packen. Das war nicht zu wollen. Die zwei Männer, die da eingekehrt waren, die haben ihn und seine Frau und die Töchter an der Ärmel gepackt. Und haben gesagt, wenn ihr jetzt nicht geht, werdet ihr umkommen. Und die zwei Männer, das waren ja Engel, müssen wir ja wissen. Und da ging es ja auch um Homosexualität. Ja? Und Geschichten wie heute. Boah, nichts anderes. Und dann, ja, dann hat er alles verloren. Alles. Alles ist in Feuer aufgegangen. Gibt es solche Gläubige? Das ist selbstverständlich. 1. Korinther 3. Es gibt Gläubige, die kommen drum an. Als Glieder, weil sie Glieder sind und durch seine Gnade gerettet wurden. Aber alles andere verbrennt. Restlos verbrennt. Es wird alles verbrennen. Ihr Werk, weil sie nur auf das Ich gebaut haben. Ja, Lot, alles verbrennt. Und seine Frau, oh, ja, vielleicht hat sie irgendwas Liebliches an Kleidliedern liegen gelassen. Die blieb zurück und wurde wahrscheinlich durch die Strahlung zur Salzsäure. Ja, Lot, ich habe mir dann auch, wenn habe ich noch aufgeschrieben, tja, wann könnte man noch nehmen? Den Josef können wir auch nehmen. Super. Ihr wisst doch, das macht man nicht als Vater. Einen Sohn von 12 vorziehen. Aber der Jakob, da hat er ihm einen bunten Rock gekauft. Und die anderen, die schielen ganz schief. Das macht man ja doch innerhalb. Dann macht man doch alles gleich. Und dann war das noch, der Josef hatte auch Träume. Und das Dumme war, der hat die erzählt. Ja, war natürlich auch Neid in der Bude. Ja, und als er mal, sagen wir mal, seine Brüder versorgen wollte, da haben die gesagt, jetzt ist die Schule klar. Den Kerl, den bringen wir um. Und ja, die Brüder, ihr lebt noch mal. Besten Alter, bringen wir um. Einer hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir schlagen Geld daraus, den Verkäufer als Sklave. Da haben wir noch ein paar Pfennig. So, die haben es gemacht. Und da geriet dann dieser Josef, wissen wir ja, über Gefängnisse und die ganze Geschichte, Putifar. Da geriet er dann auf den höchsten Thron Ägyptens, der Retter der Welt. So, und wie das Gott macht, und wie er die Eigenwilligkeit, die Ich-Sucht seiner Brüder zurechtbringt. Da schickt Gott, steht extra da, da schickt Gott eine Hungersnot. Die hatten nicht mehr zu knabbern. So, da hat der Vater die nach unten geschickt. Ja, und wir wissen ja, zwei Männer nach unten geschickt. Und der Josef war schon raffiniert. Da hat er Goldbecher reingesteckt in den Säcken und alles Mögliche reingesteckt. Und ja, und dann sollten sie den Bruder bringen und so. Wir kennen ja die Geschichte. Ich habe mir das, glaube ich, aufgeschrieben. Da war es dann soweit. Da haben sie ihren Bruder Benjamin mitgebracht. Und der Josef, der war so überwältigt. Da konnte sich nicht halten. Der hat geweint. Da ist rausgegangen. Und da ist wieder reingegangen. Da hat er auch schon mal die Ägypter rausgeschickt. Die Ägypter wollte er nicht haben. Wenn Israel den Messias erkennt, da sind keine Ägypter dabei. Der Josef Jesus. Ja, ich bin Jesus. Ich bin Josef. Den können wir ja vorstellen. Und die Begegnung, was hat er gesagt? Ihr Gesindel, ihr Lumpen, ihr Verbrecher, ihr Mörder. Wie hat er das angeregt? Ihr elende Bande. Ja, nein, das hat er nicht gemacht. Was hat er gesagt? Ihr gedachtet, es böse zu machen. Aber ich, Gott hat mich vorher gesagt, ich mach's gut mit euch. Souveränität, so macht das Gott. Mit einer Schöpfung, die heute uns auslacht und mit Fingern uns an den Kopf greift. Nebukadnezar ist genau so ein Typ. Der Nebukadnezar ist so ein Bild für die Finsternis. Ja, also ein mächtiger Kraftblotz, Ja, und man muss diese Geschichte einmal lesen. Eine totale Anerkennung, Unterwerfung, Anbetung fordert er. Und dann wird seine Macht zerbrochen. Und Gott schickt ihn aufs Feld. Da muss er mit den Vieh draußen das Gras fressen. Und das müssen wir mal lesen. Können wir ja bunt ausmalen. Das ist doch, das sind Wesenszüge unseres Gottes von seiner Souveränität. Ja, als 7 Zeiten um waren. 7 Zeiten. Ich will jetzt nicht, es steht sicherlich nicht Chronos dort, sondern Kairos. 7 Zeiten um waren. 7 Zeiten. Da lesen wir ganz erstaunlich. Schreibt er am Ende der Tage. Was ist das? Am Ende der Tage? Nachdenken. Am Ende der Tage? Das heißt, wenn kein Tag mehr folgt. Das ist die Folge. Wenn alles Licht geworden ist, gibt keinen Tag, kannst du nur reden, wenn es Nacht gibt. Aber wenn am Ende der Tage gibt es keine Nacht mehr. Ganz am Ende. Ganz am Ende. Wo alles vom Lichtglanz der Herrlichkeit erleuchtet, durchdrungen und erfasst ist. Am Ende der Tage. Wo die Äonen abgelaufen sind. Wo alles einen Abschluss gefunden hat. Da erhob ich, liebe Katnezer, meine Augen zum Himmel. Und mein Verstand kam wieder. Und ich pries den Höchsten. Und ich rühmte und verherrlichte den ewig Seienden. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Das kommt ja jetzt. Und ich stehe manchmal vor der Gefahr, soll ich den Satz, der mir jetzt wird, sagen? Echt? Ist das der Geist Gottes oder werde ich da so? Ich werde erinnert. Ja. In meiner schweren Krankheit war ich oft so verzweifelt. Ich habe keinen Gruß mehr von euch vernehmen, verarbeiten können, überhaupt nichts mehr, gar nichts mehr. Mein Verstand war zerrüttet. Ich konnte keine Sätze bilden, nichts mehr, gar nichts. Ich habe nur noch geschrien. Ich hatte ein Einzelzimmer, weil ich nicht geimpft war. Schrie, dass Gott mich wegnimmt. Natürlich habe ich auch die Luft angehalten, dass das Herz aussieht. Ich sage, wie willst du mich nur nach oben holen? Du musst mich umbringen. Und dann lese ich jetzt, mein Verstand kam wieder. Auch mein Verstand kam wieder. Ihr könnt das nicht vorstellen. Ich konnte keinen Satz bauen. Ich konnte kein Wort nach dem anderen setzen. Nichts, gar nichts. Es war alles weg. Da kam der Verstand wieder. Und ich pries und verherrlichte, ich habe eine Predigt gemacht, Predigt einer Nacht, da ist es passiert. Im Reha-Heim. Ja, ich pries und verherrlichte dem Ewigseinen, dessen Herrschaft eine durch alle Äonen hindurchgehende ist und dessen Königreich von Generation zu Generation währt. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Menge übersetzt, alle Bewohner der Erde verschwinden, neben ihm wie nichts. Und nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und dass niemand, der seine Hand wehren kann und sagt, was tust du? Das hat nicht der Daniel gebetet, sondern der Nebukadnezar. Der Fürst der Finsternis. Was ist das für ein beseligendes Ergebnis von einem souveränen Gott, wie er durch die Geschichte geht. Und ich kann das nicht fassen, dass die Gläubigen und die Frommen der Frommsten keinen Zublick haben von diesem alles vermögenden Gott. Jesus Christus, der Erbe, wissen wir ja, ist genau dasselbe. Was haben die gedacht? Wenn der kommt als Erbe, den bringen wir um. Dann haben sie es ans Kreuz geheftet und mit dem Tod des Sohnes hat er alle Schuldscheine der Schöpfung bezahlt. Das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt. Wie Gott handelt, wie kleinkariert eigentlich ein Frommer ist, der nur mit sich und seinen eigenen Sünden zu tun hat. Liebe Geschwister, es geht doch nicht nur um uns persönlich, sondern es geht um ihn und seine Interessen, seine Planungen, dass das zustande kommt. Das kann er nur als souveräner Gott. Da müssen wir alles aufgeben. Ja, ja, das ist also... Und das letzte Beispiel, nee, es geht nicht. Das letzte Beispiel hatte ich den Saulus gemacht. Den Saulus, der ja auch weiter nichts am Sinn hatte, als das Volk Gottes auszurotten und einzusperren. Und da und da. Mit dieser Beschäftigung holt Gottes Liebe ihn ein. Legt an. Ich kann mich noch erinnern, liebe Geschwister, 97 in Sibirien, da saß ich mit einem jungen Mann am Frühstückstisch. Und er erzählte mir, sprach gut Deutsch. Ich sagte, wo kommen Sie her? Da sagt er, aus Deutschland. Ich sagte, was wollen Sie denn hier in Sibirien? Da sagt er, ich bin hier geboren. Ach so, sagte ich, wusste ich ja nicht. So. Und er erzählte mir von seinen Befähigungen. Der hat viele Musikdiplome abgelegt. Talentiert, da hat er zu, hier in Deutschland dann ganze Gruppen, hat er stundenlang unterhalten, was weiß ich alles. Musik ist mein Leben, sagt er, schrie Musik, Musik, Musik. Und da war er aber auch bei mir in der Versammlung. Ja, weil seine Großmutter, die ihn aufgezogen hat, die hat er ein bisschen fromm aufgezogen, da war er ja. Aber verstanden hat er nichts. Sagt er, Johannes, ich, so. Und da sind wir dann, haben wir uns getrennt, hat meine Telefonnummer gehabt. So. Ja, liebe Geschwister, das hat 3 oder 4 Jahre gedauert. Da klingelt es abends um 11. Also, ich sage, Johannes, so sagen die. ihr wisst hier, Victor, ihr wisst das. Johannes, Gott hat Gnade gegeben, ich bin durch. Ich bin durch. Ja. Und da hat er erzählt. Da ist er von Nomesserbirsk nach Omsk mit dem Zug gefahren. Und da liegt in einem Abteil ein Büchlein von Fritz Binde in Russisch. Das haben wir tausende Mal kopieren lassen und haben es nach Sibirien geschickt. Die Vollendung des Leibes Christi. Die Vollendung des Leibes Christi. Johannes, da habe ich begriffen, um was es Gott geht. Nicht um die Welt zu retten, sondern um dieses kleine Häuflein, was der Vater seinem Sohn gegeben hat. Und nicht als nebeneinander, sondern als Teil von ihm, Glied an dem Leibe Christi. Der sitzt schon 4 Jahre im Rollstuhl. Der hat eine ganz schwere MS-Erkrankung seiner Beine. Besondere Krankheit. Sind ganz wenige in Deutschland betroffen. Der hat eine Spritze bekommen, eine Pumpe, die kostet 30.000 Euro. Die tut dann den Schmerz etwas regeln. Ja, den Schmerz regeln. Und wir haben ihn ja auch besucht. Ja, da saß ich im Sofa und er kam dann mühevoll mit dem Rollstuhl durch die Tür. Und dann saß er vor mir und da hat er geschrien vor Schmerz und hat versucht, sich aus dem Rollstuhl neben mich zu setzen, auf dem Sofa. Mal neben mir zu sitzen, wisst ihr, was das bedeutet für ihn? Da sagt er, Johannes, wenn ihr betet, bitte betet nicht, dass ich gesund werde, sondern dass ich das Evangelium bewahre. 50 Jahre. Und er ruft immer mal an, auch nach Langensteinbau. Schön. Ja, also, Sicherlich respektiert Gott auch die Eigenwilligkeit und Entscheidungen der Geschöpfe. Er lässt die Geschöpfe ihre eigenen Wege gehen. So geht es doch da. Ihre eigenen Wege lässt er gehen. Ach so, das habe ich vergessen. Und als wir uns verabschiedet haben in Sibirien, da habe ich zu dem Johann gesagt, Johann, soll ich dir mal was sagen? Du bist sehr begabt. Du wirst große Reisen unternehmen, immer wieder. Du wirst vor vielen hundert Leuten, wirst du das Publikum erreichen. Aber das eine gebe ich dir zur Wissenheit mit. Die Liebe Gottes wird dich erreichen. Und deshalb sagte er in dieser Nacht, die Gnade und Liebe Gottes hat mich erreicht. So. Aber wenn wir unseren eigenen Willen bekommen, hindern können wir ihn nicht. Was sind das für Gläubige, die sich einbilden, diesen festen Rettungswillen, seine Absicht und seine Vorsätze sabotieren zu können? Was denken denn sie von diesem Gott? Das ist nicht nur, ja, ich verstehe eben die Schrift so und ich verstehe sie so. Das ist eine grundsätzliche Frage, was ich für einen Gott habe. Wir können doch nicht gemäß seines Willens und seines Vorsätze, die er gefasst hat, vor allen Äonen das ganze All, liebe Geschwister, nicht nur in das Vaterhaus zurückzuführen. Das ist schon ein ganz wunderbarer Gedanke. Nein, das Vaterhaus ist nicht. Die Ebenbildlichkeit des Christus. Dahin geht's. Und wenn einmal alle Rettungsaktionen, Kairoi, vollendet sind, Epheser 1, vollendet und abgeschlossen sein, was wird dann als Ergebnis sein? Dann wird das ganze Weltall unter dem Christushaupt. Die Elberfelder Bibel hat neuerdings das Wort Haupt weggestrichen. Das ist lebenswichtig, wo wir unser Ziel und unsere Bestimmung haben, nicht irgendwo, sondern eingerenkt zu werden. Die größte Berufung, die es gibt, da hängen die Erzengel weit hinterher, Glied an dem Leibe des Christus zu sein. Haupt ist er. Das All nimmt den Platz eines Gliedes ein. Ja, das ist also unvorstellbar. Kein Geschöpf vermag ihm die Rechnung zu verderben. Er hat die Kosten überschlagen und siehe da, alles bezahlt. Alles bezahlt. Er ist gerechtfertigt und kann heute den Fritz und morgen die Lisa und übermorgen den Henry herausholen. Und keiner kann sprechen, was machst du? Ich habe doch bezahlt. Wir sind schon jetzt rechtmäßig und die ganze Schöpfung sein Eigentum. Liebe Geschwister, ich muss einfach aufhalten. Ich hätte euch gerne noch etwas von dem Jona erzählt, weil der Jona mich schon in jungen Jahren so, sag mal, fasziniert hat, wie er das hingekriegt hatte, anstatt nach Ninive zu gehen, ein Schiff zu bekommen, was ihn in die gegensätzte Richtung führt. Und dann, was hat er dann gemacht? Dann ist er abgetaucht in die unterste Kajüte, dass ihn niemand findet. Macht auch wert, was will. Und tatsächlich, das Schiff wurde auf und nieder geschaukelt. Und der Jona schlief wie ein Bär, bis der Kapitän ihn geweckt hat. Steh auf, du Trottel, du schläfst hier rum und wir rennen um unser Leben. Und dann hat er gesagt, dass meinetwillen der Sturm über euch gekommen ist. Und das ist sehr wichtig, ist das, dass es dort in dem Namen um den Jahwe geht, dem Gott Israels. Bitte lest dort nicht mit Herr, Herr, Herr. Alle beten zu ihrem Gott. Sicherlich. Aber Jona betete zu Jahwe. Und dann die Wende. Als nämlich die Matrosen den Jona über Bord geworfen hatten. Ja, da haben die gebetet nicht zu ihrem Gott, sondern zu Jahwe. Ja, und da wurde es bei den Jona nochmal ganz dunkel. Warum wurde es dunkel? Wisst ihr das? Nur weil ein Fisch ihn verschlang. Und er konnte zwar suchen nach einem Lichtschalter, aber dort wurde es nicht halt. Dort ist er den schleimigen Magenwänden rauf und runter gerutscht und hat geschrien, bis er bewusstlos geworden ist. Das Gebet müsst ihr mal lesen, das ist also super, ist das. Und er schrie aus dem Bauch dieses Fisches. Und da Gott, ja, der Menschen zurechtbringt, nicht nur den Sturm bestellt, sondern auch den Fisch, der hat zu dem Fisch gesagt, der hat nämlich Magenweh bekommen mit dem Jona, dann spuckst du mal aus. Und er hat ihn ausgespuckt, nicht irgendwo hin, sondern ans Land, Israel, Land. Und dort war er fähig dann und hat den Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt und dann war es soweit. Ja, 40 Tage hat der Jona sich in Ruhe einen Hügel gesucht und hat gewartet, bis Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und das alles verbrennen lässt. So, aber Gott hatte ja den Volk Buße gegeben und die waren umgekehrt. Ja, und das ist dieser Eigenwille, liebe Geschwister, auch bei uns, da bleibt sehr lange bestehen. Sehr lange bestehen. Und da konnte es nicht, umwinden, dass er nicht recht bekommen hatte. Er hatte ja eigentlich dem Volk Ninive das Gericht angekündigt und jetzt hat Gott ihm die Rettung geschenkt. Das passt vielen Gläubigen und Frommen nicht. Sage ich euch. Der Hügel, wo der Jona Platz genommen hat, da ist übervölkert, von den Frömmsten der Frommen, die nicht erwarten können, dass Gott nun endlich mal diese ganze Welt in Stumpf und Stiel in die Hölle schickt und nie wieder rauskommen lässt. Dieser Hügel, da gibt es noch einen anderen Hügel, das ist Golgatha. Und da hat einer für alle gezahlt. Und dieses Evangelium hier, 36 Jahre, liebe Geschwister, verkündigen zu können, das war für uns eine Erquickung im Geist, das könnt ihr euch so nicht vorstellen. Und dass ich es noch mit 86 Jahren tun kann, das ist auch eine Glückseligkeit, die ihr mir gönnt, sicherlich. Und das von Herzen. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Was sollen wir denn sonst tun? Und das von ganzem Herzen. Für jeden Lichtblick, den du in unser dunkles Leben hast aufleuchten lassen. Wir hätten doch niemals dich gefunden. Wie sollten wir doch? Wir waren doch eingehüllt in Finsternis, in Todesbanden. Und da hast du dein Evangelium hineingesprochen und hast uns in der Kraft deiner Liebe zu dir an deinem Herzen getragen. Und wir können es gar nicht fassen, dass wir das aber doch nur als Anbruch sind, dass du uns vorgezogen hast vor den vielen Milliarden denkender Menschen, dass wir dieses Heil jetzt erfassen können und unser Geist und die Seele und manchmal auch der Körper wird von diesen Kräften durchdrungen und belebt. Und wir können es gar nicht erwarten, wenn du deine Gemeinde deinem Christus geben wirst, was das dann werden wird. Zum ersten Mal ein vervollständigter Christus. Mit dem Haupt und den Tausenden von Gliedern. Die werden das Ganze, was du als Verheißung gegeben hast, zur Erfüllung bringen. Das wird ein Jauchzen werden, nicht nur in der Himmelswelt, sondern auch in der Totenwelt der Gerichte. Da dürfen wir hinein das Evangelium bezeugen. Wir ahnen noch gar nicht, was du mit uns da geplant hast. Aber wenn du uns jeden Tag ein ganz klein wenig ins Herz hinein schenkst und Licht machst, dann freuen wir uns. Wir sind glückselig und danken dir, dass du in deiner Treue dieses erbärmliche Häuflein, ist wirklich ein Häuflein, was auch mangelhaft ist und auch im Alltag oft versagt. Wir danken dir, dass du trotz Versagen uns wunderbar vollendest, verklärst und in das Bild deines Christus und in dein eigen Gottes- und Vaterbild hinein verändern und verwandeln wirst. Ich kann dir nur, meine lieben und teuren Geschwister, deiner bewahrten Gnade anbefehlen, dass du sie noch diese zwei Tage hier beieinander sein lässt, in großer Dankbarkeit, aber auch in der Wartung, dass du deine Gemeinde, wir wissen es ja nicht, wie auch immer, zu dir rufst und freuen uns auf den Tag, wo das Wirklichkeit werden wird. Für diese Nacht bitten wir deinen Segen und deine Bewahrung und freuen uns auf einen neuen Tag. Amen.
Amen.